War da was?
Gespräche zum Jahresende.
Hallo und willkommen zur letzten Folge unserer Jahresausklangsreihe, die schon auch ein wenig Ausblick sein wird, nämlich auf das heute begonnene Jahr 2025. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Bei mir zu Gast im Studio der Presse ist heute mein Kollege Georg Renner. Hallo Georg.
Hallo, herzlich willkommen im neuen Jahr. Frohes neues Jahr. Vielen Dank für die Einladung.
Dir auch, mein Lieber. Ich freue mich, dass du somit eben auch der erste Gast im neuen Jahr bist. Und ich möchte dich zuerst einmal vorstellen, ein bisschen so wie du dich auch immer in deinem Podcast vorstellst. Du bist freier Journalist, schreibst Kolumnen und Newsletter, zum Beispiel für die WZ und das Datum. Hast im vergangenen Jahr das Buch Die letzten Jahre der Zweiten Republik herausgebracht und machst eben auch Podcasts. Darüber reden wir später noch ein bisschen genauer. Bei ganz offen gesagt, dem Gesprächspodcast, wo du einer der Gastgeber bist seit einiger Zeit, habt ihr ja immer so eine Transparenzpassage zu Beginn mit zwei Fragen, auch die übernehme ich, ganz ungeniert. Die erste Frage lautet da, woher wir einander kennen, und das ist bei uns ja wirklich sehr leicht aus unserer Zeit, aus der Presse.
Genau, we go way back, könnte man sagen. Du warst, glaube ich, 2006 in der Lehrredaktion der Presse, ich war 2007, und dann haben wir 7 Jahre bis 2014 zusammengearbeitet. Du bist schlauerweise bei der Presse geblieben. Ich bin mit dem Michael Fleischhacker zu NZZ.at gegangen, war dann bei einigen anderen Medienprojekten, den alle kennen, weiß Gott, wie großer Erfolg beschieden war, Addendum und einiges anderes, war dann eine kurze Zeit Innenpolitikchef der kleinen Zeitung, unseres Schwesterblattes.
Somit waren wir wieder Kollegen im gleichen Styria Verlag.
Genau. Und jetzt bin ich seit 1,5 Jahren selbstständig als freier Journalist und mache diese Dinge, die du schon erwähnt hast.
Genau. Und die zweite Frage lautet, ob du für eine Partei oder eine Vorfeldorganisation einer politischen Gruppierung tätig bist.
Nein, war ich nie. Ich bin allerdings ÖAMTC und Naturfreunde-Mitglied. Das zählt vielleicht als halbwegs großkoalitionärer Anflug, ist aber natürlich längst nichts mehr mit den Parteien direkt zu tun.
Sehr gut. Okay, so haben wir das einmal geklärt. Und jetzt habe ich dich ja eingeladen, weil ich eben dachte, du bist eine gute Person, der perfekte Gesprächspartner, um ein bisschen noch das vergangene Superwahljahr, wie es ja geheißen hat, ausklingen zu lassen und nachzubetrachten, aber schon auch auf das kommende Jahr, das eben schon begonnen hat, hinzublicken. Das ja ehrlich gesagt, gerade wenn man nach Österreich aussieht, fast ein bisschen so weitergeht. Also wir haben auch im Jänner wieder zwei Wahlen.
Die niederösterreichische Gemeinderatswahl, sehr, sehr wichtig, vor allem für die ÖVP. Und die burgenländische Landtagswahl, ehrlicherweise nicht ganz so wichtig und im Ausgang auch ein bisschen absehbarer, aber beides jetzt in den nächsten Wochen.
Genau. Darüber sprechen wir auch ein bisschen später. Zuerst möchte ich an was anknüpfen. Dein Buch, Die letzten Jahre der Zweiten Republik, habe ich nicht komplett gelesen, aber quer gelesen. Und da hast du in deinem Nachwort geschrieben, dass du der Meinung bist, dass diese intensiven Krisenjahre der österreichischen Politik für dich einen klaren Anfangspunkt haben. Du hast sogar wirklich einen Tag genannt, den 27. August 2015, also das sind bald 10 Jahre. Warum?
Das war ein ganz entscheidender Moment in der Migrations- oder Flüchtlingskrise, wie man es auch immer nennen mag. Ich erinnere mich sehr genau an den Tag. Ich war damals im Forum Alpbach, für das Forum Alpbach tätig im Sommer, und das war mein einzig freier Tag. Und ich bin da auf den Berg gegangen, den großen Kaltenberg, den habe ich mir schon ein paar Jahre vorgenommen gehabt. Und dort oben hatte ich keinen Handyempfang. Und ich bin darauf gegangen, unversehens, und dachte, es ist ein eher ruhiger Sommer, okay, es wird nicht viel passieren. Und als ich dann runtergekommen bin von dem Berg, hat auf einmal mein Handy mit den Upper-Alarmmeldungen zu vibrieren begonnen, die ganze Zeit. Und das war der Tag, an dem da im Burgenland bei Parndorf diese Dutzenden Toten in einem Lastauto gefunden wurden. Es waren Migrantinnen, Migranten aus dem Nahen Osten, die da von Schleppern nach Österreich oder Deutschland geschafft werden hätten sollen. Und die sind da ganz, ganz arg erstickt in diesem Lastauto. Und das war ein wirklicher Schockmoment, sowohl für die österreichische Politik und ich glaube ein Schlüsselmoment für die Tage, die dann darauf gefolgt sind. Ein paar Tage später kam dann diese Frage, Orban hat die Massen an Migrantinnen und Migranten auf den Weg geschickt und hat gesagt, so, wir halten euch nicht mehr hier in Ungarn, wie es unsere Pflicht wäre nach dem Dublin-System, sondern ihr könnt weitergehen nach Österreich, nach Deutschland, wo ihr hinwollt. Und damit war in dieser Nacht Anfang September klar, die österreichische Politik muss sich überlegen, wie geht sie damit um? Lassen wir unsere Grenze zu, soweit das möglich ist? Was heißt das, wenn da diese Karawanen an, vor allem Männern, sagen, wir wollen aber jetzt rein, soll man einen Schießbefehl geben? Oder, was dann die Entscheidung war, Werner Faymann, damals Bundeskanzler, hat das in Absprache mit Angela Merkel getroffen, lassen wir die Leute rein und lassen wir sie durch nach Deutschland. Merkel und in der Folge Faymann haben dann eben sich verständigt darauf, dass Österreich dann über Wochen zu einer Art staatlichen Reisebüro geworden ist. Hat Busse organisiert, ein Landespolizeikommandant, der gewisse Toskozil, hat das damals dort an der burgenländischen Grenze organisiert. Und wir haben da innerhalb weniger Monate zehntausende Menschen nach Österreich in Quartiere gebracht und vor allem auch weiter nach Deutschland gebracht. Und das, diese Tage, Ende August, Anfang September, das kann man gedanklich nicht voneinander trennen. Ich glaube, ohne diese Flüchtlingskatastrophe von Pandorf, wo wirklich die Öffentlichkeit und die Politik in Österreich geschockt war, was da irgendwie sich an argen Auswirkungen dieser Migrationsbewegungen und der damit verbundenen Politik manifestiert hat. Ich glaube, das hat sehr stark eingezahlt darauf, was dann Anfang September passiert ist, dass man gesagt hat, ja, okay, wir halten das nicht auf, wir schauen, dass wir mit den Leuten so umgehen, dass wir sie unter- oder weiterbringen.
Es ist absurd oder, wie man so schön sagt, nicht vorhersehbar gewesen, dass jetzt ausgerechnet fast genau 10 Jahre auf den Tag genau nach dieser für uns so prägenden Flüchtlingswelle wir darüber sprechen, was machen wir mit vielen dieser Menschen, die damals gekommen sind, weil der Umsturz in Syrien im Dezember passiert ist und so weiter. Und es spannend sein wird, wie jetzt sich das Land dort entwickelt und wie wir da damit umgehen. Du hast dich damit auch schon beschäftigt, mit der Frage, ist es legitim zu sagen, geht jetzt wieder alle nach Hause?
Es ist absolut legitim. Asyl bedeutet eben Schutz vor einer bestimmten Verfolgung. Und wenn man gesagt hat, man will zum Beispiel, man hat Angst vor Assads Regime, weil man da festgenommen, gefoltert, eingesperrt wird, oder man will nicht für die Armee des Diktators kämpfen und ist deswegen geflüchtet. Und Österreich hat dann gesagt, ja okay, das ist ein anerkannter Fluchtgrund, du bekommst Schutz hier. Und der fällt jetzt weg, dann ist es durchaus legitim zu sagen, ja okay, dieser Asylgrund, den gibt's nicht mehr, geh bitte nach Hause. Offenbar ist jetzt diese Diktatur, vor der du geflüchtet bist, weg. Und da gibt's natürlich eine ganze Menge rechtlicher Überlegungen, die dann kommen. Subsidiärer Schutz ist da der Begriff. Ist es sicher genug, dass man die Menschen dorthin zurückzwingt, zurückzugehen? Das ist aber eine sekundäre Überlegung. Die Grundfrage ist Asyl, ja oder nein? Und für diejenigen Menschen, für die Assad und sein Regime der Grund war zu fliehen, muss man wahrscheinlich sagen, okay, wenn diese Verfolgung wegfällt, dann fällt auch der Grund fürs Asyl weg. Die andere Frage ist,
ob
ist es schlau?
Sicher genug sind. Ja, erstens mal
genau,
sicher genug
und zweitens ist es schlau, die
wissen?
Alle zwangsweise zurückzuschaffen. Erstens würde ich jetzt einmal noch ein paar Wochen, vielleicht Monate abwarten, um zu schauen, was passiert da in Syrien jetzt genau. Wir sollten, was die Regierung eh schon angegangen ist im letzten Jahr noch, allen, die freiwillig jetzt sagen, ja, Assad ist weg, jetzt wollen wir zurück, Hilfe anbieten, dorthin zurückzureisen. Aber man muss schon auch die Frage stellen, was ist mit den Menschen, und das sind irgendwo um die 2/3 der Syrerinnen und Syrer, die nach Österreich gekommen sind, die hier inzwischen Arbeit gefunden haben, vielleicht auch für unsere Wirtschaft, für unser gesamtes System eine Stütze geworden sind. Und da muss man sehr genau schauen und sich überlegen, ist es gescheit, die jetzt alle, selbst wenn es möglich werden sollte, mittelfristig zurückzuzwingen, oder sollte man nicht differenzieren und sagen, hey, okay, wer inzwischen eine Arbeit hier gefunden hat, der sollte hier bleiben können, und da wird man sich überlegen müssen, was schaffen.
Gibt ja auch einige Menschen,
natürlich
die schon
Staatsbürger
sind. Und
Menschen, die längst
andere,
Staatsbürger
die
sind oder diesen verfestigten Aufenthalt
genau.
haben, heißt im Recht. Um die geht es nicht.
Ja.
Aber es geht schon um die Menschen, die jetzt in den letzten, sagen wir, 5 Jahren gekommen sind. Das waren auch sehr viele im Familiennachzug. Und die Frage, was machen wir mit denen?
Ich möchte gar nicht so lange auf der Frage des Asyls und fällt der Asylgrund weg und so weiter bleiben, sondern ja ein bisschen zuerst allgemeiner bleiben, zurückkommen zu deinem Ausgangspunkt, dass die Krisenjahre quasi damals begonnen haben, also im Sommer 2015, das wären jetzt also fast 10 Jahre, die Politik auf Krisenmodus läuft. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht ein bisschen zu einfach? Ich meine, natürlich, wir können die Krisen alle aufzählen. Man kann sagen, danach kam dann zuerst einmal die Regierungskrise mit Ibiza, dann kam die Pandemie, dann kam der Russland-Ukraine-Krieg, Energiekrise, Teuerung. Alles immer wieder erwähnt. Worte, die uns ja schon leicht von den Lippen gehen. Aber ich frage mich, ist das nicht zu einfach, dass man sagt, Politik läuft im Krisenmodus, weil Krisen und Probleme gab es ja immer oder gibt es immer?
Ja, ich meine, im Nachhinein, und gerade wir Medien haben natürlich die Neigung dazu zu sagen, ah, das ist jetzt wieder eine krisenhafte Erscheinung. Ein interessantes Beispiel ist zum Beispiel, wie man die endlose Bundespräsidentenwahl von 2016 einordnet. Wir erinnern uns alle, im ersten Wahlgang Mitte April sind die beiden Kandidaten Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer herausgekommen. Der Innenpolitikchef Olli Pink hat damals geschrieben, jetzt bitte nur nicht einen langen Prozess Van der Bellen gegen Norbert Hofer, weil das ist Licht gegen Schatten, das halte ich nicht aus. Und dann hatten wir das fast noch ein Dreivierteljahr lang, bis in Dezember hat es dann gedauert, nach einer aufgehobenen und einem verschobenen Wahlgang, bis wir schließlich wussten, Alexander Van der Bellen wird Bundespräsident. Solche Dinge sind jetzt keine Krise in dem Sinn. Das System hat ja ganz gut funktioniert in dem Jahr. Nur es hat natürlich dem Land nicht gut getan, diese Daueraufgeregtheit und dieses Dauerpolarisieren von zwei Kandidaten gegeneinander, die noch dazu für ihre Verhältnisse jeweils nicht radikalen, aber doch extremen Parteien kommen, das tut dem Land nicht gut und das hat dem Land nicht gut getan. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass diese letzten 10 Jahre schon besonders intensiv waren in dieser unmittelbaren Abfolge von Krisen aufeinander. Wir hatten diese Migrationskrise, dann den ersten Regierungsbruch durch Projekt Ballhausplatz, Sebastian Kurz und so weiter, kennen wir heute alles, Wolfgang Sobotka ist Regierungssprengmeister und so weiter. Dann diese kurze türkisblaue Phase, die ironischerweise eigentlich die ruhigste Zeit der letzten 10 Jahre war, die dann mit Ibiza und den Folgen spektakulär geendet ist, Misstrauensantrag etc. Dann diese Übergangsregierung unter der viel zu früh verstorbenen Brigitte Bierlein, Nationalratswahl 19, Türkis-Grün, große Aufbruchsstimmung und dann die Pandemie, die mit Abstand das einschneidendste Ereignis dieser letzten 10 Jahre war, glaube ich, das kann man sagen. Und dann gleich unmittelbar der russische Krieg gegen die Ukraine, Inflation, Energiekrise und da stehen wir heute. Mhm. Also ich glaube, dass das in der Abfolge und vor allem in der Unmittelbarkeit, in der das auf unser aller Leben Auswirkungen gehabt hat, die Bilder von den Zehntausenden Migranten 2015, 2016, die da durch unser Land ziehen. Die Freiheitseinschränkungen, die wir, ich finde ja zu Recht, aber man kann es im Nachhinein natürlich diskutieren, während der Corona-Pandemie erlebt haben, wo uns die Regierung dann tatsächlich gesagt hat, ja, wir können euch verbieten, einkaufen zu gehen, in die Schule zu gehen, in die Arbeit zu gehen und so weiter. Das waren schon sehr, sehr einschneidende Erlebnisse. Und jetzt zuletzt eben Inflation und Energiekrise, man kann es logisch nicht ganz voneinander trennen, die wir einfach alle im Geldbeutel spüren. Mhm. Also ich glaube, dass die Krisen, die davor waren, wie zum Beispiel Eurokrise, die große Finanzkrise weltweit, die haben die Regierungen damals relativ gut abgefangen durch Kurzarbeit und so weiter. Das war nicht so ein unmittelbarer Einschnitt. Und ich glaube, das zeichnet diese letzten 10 Jahre aus. Und ich glaube, das spüren wir politisch bis heute, diese Schockwellen dadurch. Das haben wir einfach alle sehr unmittelbar erlebt und gespürt.
Und in gewisser Weise ernten wir das jetzt auch, also das Ergebnis all dieser Krisen, die sich jetzt hier bündeln. Und gerade gegen Ende des vergangenen Jahres, des Jahres 2024, hat man gesehen, dass man in so ein Vakuum gefallen ist. Jetzt hast du gerade selber mit Blick auf das Van der Bellen-Wahljahr 2016 gesagt, das hat dem Land nicht gut getan, dieses Dreivierteljahr. Jetzt haben wir uns die letzten Wochen, seit Ende September, seit der Wahl, vor allem damit beschäftigt, wie wird dieses Land in Zukunft regiert. Und wir sind dann in so eine Phase gekommen, wo eigentlich alle nur mehr das fehlende Tempo dieser 3Co, oder wie man sie jetzt nennen will, da gibt es ja so viele Worte. Wie sagst
Bitte
du dazu?
Ich sage einfach die potenzielle ÖVP-SPÖ-Neos-Koalition, was allerdings ehrlicherweise nicht so locker von der Zunge geht.
Genau. Aber du wirst nicht Zuckerkoalition
sagen. Nein, ich werde sicher nie dieses Wort sagen.
Okay, ja. Aber da, also quasi das fehlende Tempo, dass sich die hier nicht endlich finden und da einen regelrechten Druck aufgebaut haben mit dieser Subline, die eigentlich vor allem geheißen hat in diesen letzten Dezembertagen, die schaffen das doch eh nicht. Ist das nicht ein unwürdiges Schauspiel?
Ich finde nicht. Ich finde es ja durchaus legitim, dass man sich Zeit nimmt, vor allem in einer für österreichische Verhältnisse so komplexen Konstellation. Eine Dreierkoalition hat es auf Bundesebene in Österreich einfach noch nie gegeben. Da finde ich es durchaus sinnvoll, dass sich Parteien, die sich entweder entfremdet haben oder überhaupt erst neu dazugekommen sind in eine solche Konstellation, ein bisschen länger Zeit nehmen und zu schauen, hey, bringen wir das auf den Boden. Was ich schon erwarte von der Politik, das soll jetzt keine komplette Entlastung sein und sagen, lasst euch Zeit, ist, dass sie ernsthaft an die Themen herangeht. Und da gibt es tatsächlich aus den Verhandlungen, die aus guten Gründen großteils vertraulich ablaufen, sehr, sehr unterschiedliche Signale. Also dieses Aufsplittern in 33 Untergruppen, ich verstehe, warum man es macht, aber ich halte es halt nicht für besonders gescheit, jetzt da hunderte Seiten an, was wir alles vorhaben und was wir an Geld verteilen können, aufzubauen, während einfach ganz, ganz fundamentale Fragen wie das Budgetloch, das da vor uns klafft und die Frage, wie können wir unsere Wirtschaft wieder ein bisschen in Gang bringen, staatlicherseits, solange die klaffen, braucht man, finde ich, nicht unbedingt lang verhandeln, was ist zum Beispiel in Kunst und Kultur, Sport und was noch alles zu verhandeln und was könnten wir da tun. Zuerst muss es einmal einen klaren Plan geben, hey, wie kommen wir aus diesem Loch heraus, in dem wir jetzt stecken, sowohl beim Budget als auch bei der Wirtschaft, die halt die Voraussetzungen für alle andere Politik sind. Und dann, down the line, könnte man sich Gedanken machen, okay, und wenn wir das geschafft haben, was machen wir dann? Dieser Prozess, jetzt erst einmal anzufangen mit einem großen Brainstorming, was hätten wir gerne an Sozialleistungen, Steuerkürzungen und, das ist eh alles nice to have, aber eben nicht essentiell. Und ich hätte mir gewünscht, dass man das ein bisschen umdreht und sagt, okay, als erstes schauen wir mal, wie kommen wir da raus? Und dann schauen wir, was können wir daraus machen.
Aber wo spießt sich denn am meisten, glaubst du, bei dieser Grundfrage? Also naja, wir wissen schon ungefähr, wer wofür steht, aber man fragt sich ja, ich glaube, es geht darum, dass man mal fürs Erste im Jahr 2025 6 Milliarden Euro einspart. Und man hat ja das Gefühl, bei einer Summe von, ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich besser
250
wissen.
50 Milliarden Euro Gesamtstaatsausgaben.
Ist 6 Milliarden, es ist zwar Geld, viel Geld, aber es kann jetzt auch nicht so schwer sein. Also warum fällt es so schwer, diese Einsparung zu finden und woran spießt sich dann
nur,
am meisten?
Nur um da ein bisschen den Maßstab im Auge zu behalten. 6,3 Milliarden Euro, das ist so viel wie Österreich letztes Jahr ausgegeben hat für das gesamte Bundesheer, gesamte Verteidigungsetat plus der gesamte Justizetat. Also wenn wir alle Soldaten entlassen, Panzer verkaufen, alle Gerichte zusperren, dann hätten wir diese 6,3 Milliarden herein. Das ist schon ein ganzer Batzen Geld und das ist nicht so wenig. Das große politische Problem ist aber, dass alle Parteien im Wahlkampf einfach große Versprechen abgegeben haben, was sie nicht alles gerne machen würden. Die SPÖ mit dieser Arbeitszeitverkürzung, die ÖVP mit Steuersenkungen und Vollzeitbonus, die Neos mit 1000 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer oder 10.000 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer. Und jetzt kommen wir halt drauf, eigentlich haben wir nicht einmal für den Ansatz davon das Geld. Und das ist natürlich ein politisches Problem, weil man da Erwartungshaltungen schafft im Wahlkampf für Dinge, die man jetzt einfach nicht einlösen kann, wenn man sauber budgetiert. Und das schafft natürlich die Voraussetzungen für ein künftiges Scheitern. Und darum wäre es eigentlich schon im Wahlkampf gescheit gewesen und da muss man vor allem die mittlerweile abgetretene und nur noch übergangsweise Regierung in die Verantwortung nehmen, dass diese Budgetzahlen jetzt auf einmal in den letzten Wochen und Monaten sich drastisch verschlechtert hätten, das ist natürlich Augenauswischerei. Der Fiskalrat hat seit Frühling davor gewarnt, dass das schlechter kommen wird und dass Österreich eigentlich kein Geld hat, um sich irgendwelche großen neuen Projekte zu leisten. Und das muss man in der Folge allen Parteien vorwerfen. Die haben einfach das Blaue vom Himmel versprochen und können nichts davon bezahlen.
Du hast dir einmal für einen Newsletter, du hast gemeint, irgendwie alle reden immer davon, man muss sparen, aber niemand traut sich dann hinzuschreiben, was. Und hast dann ein paar Dinge aufgezählt. Ich meine, das sind eh Dinge, die auch immer wieder kursieren. Also Bildungskarenz, Klimabonus. Bei der Abschaffung der kalten Progression ist sogar auch die Frage, inwiefern sie wirklich sinnvoll war, wenn man nicht auch gleichzeitig überlegt, wie man den Verlust, den dadurch der Haushalt bekommt, wieder reinspielt. Was ist da noch so eine Sache, die du als sinnvoll erachtest?
Also mein Grundgedanke wäre einfach gewesen, die Vergünstigungen, die uns die Politik die letzten Jahre umgehängt hat, nämlich Steuersenkungen, zum Beispiel bei Einkommensteuer, Pensionserhöhungen deutlich über der Inflationsrate, Familienbonus und so weiter. Das sind alles Dinge, von denen ich ja auch profitiere, die rückzuabwickeln. Mhm. Wir haben heute ein Bruttoinlandsprodukt, das, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwa so hoch ist wie das wir 2017 hatten. Wenn wir sagen, okay, eigentlich waren das alles Dinge, die der Staat auf Pump gemacht hat. Pensionserhöhungen, Steuersenkungen, Körperschaftssteuersenkungen, Familienbonus, diverse neue Förderungen für die grüne Wende, das Klimaticket für 18-Jährige, der Klimabonus und so weiter. Wenn wir das alles rückabwickeln, dann haben wir sehr, sehr viel Geld eingespart. Natürlich muss man das alles durchleuchten und das gibt es Ökonominnen und Ökonomen dazu, die können das alles modellieren. Was heißt es, wenn die Einkommensteuer jetzt wieder höher würde? Was heißt es, wie viele Unternehmen würden abwandern, wenn wir die Körperschaftssteuer von 23% auf 25%, wie es vorher war, wieder erhöhen und so weiter? Was für Auswirkungen hat es auf den Konsum, wenn wir Pensionisten ein bisschen was streichen würden? Mir schien es einfach aus einem Gerechtigkeitsdenken und aus einem politischen Sinnhaftigkeitsdenken heraus nachhaltig zu sagen, okay, die letzte Regierung und auch weite Teile des Parlaments, da waren ja mehrere Parteien dabei bei diesen Pensionserhöhungen zum Beispiel, die hat einfach Dinge finanziert, für die sie das Geld eigentlich nicht hatte. Das rückzuabwickeln und dann, wenn die Wirtschaft wieder wächst, kann man sich ja überlegen, macht man das wieder, senkt man wieder die Körperschaftssteuer, erhöht man die Pensionen wieder und so weiter. Zumindest für ein Jahr diese Erhöhungen auszusetzen, das wird schon einen weiten Weg bei diesen nötigen Einsparungen gehen.
Das Interessante ist ja auch das, was du gerade sagst, all die Dinge, die da beschlossen wurden, gerade auch von der nun noch nur mehr Übergangsregierung, waren ja auch teilweise Dinge, wo man gedacht hätte, sie haben einen größeren Effekt beim Wähler und der Wählerin, und man hat dann bei der Wahl gesehen, nö, war nicht. Wo wir jetzt vielleicht zur Frage kommen.
Naja, wissen wir ja nicht, vielleicht wäre es viel schlimmer ausgegangen, wenn es nicht gemacht hätte.
Das stimmt, ja, da hast du recht. Aber ich glaube trotzdem, was man sagen kann, keine andere Regierung hat so viel eben Goodies verteilt, auch aufgrund der Nachrichten oder Weltlage, eben den schon erwähnten Krisen, die wir hatten. Und ist dafür so wenig, also wie gesagt, wir wissen es nicht, du hast schon recht, aber ich glaube schon, dass es ein interessanter Effekt ist, dass man dann eben sieht, dass gerade die Grünen, aber auch die ÖVP so abgestraft wurden. Und dagegen, und das ist jetzt vielleicht auch die Frage, die ich da jetzt einleiten will, die FPÖ so stark zugelegt hat. Und ich würde dich gerne fragen, wie du denn eigentlich stehst zur Frage, mit der FPÖ regieren oder nicht?
Ich kann jetzt eine Politiker-Antwort geben. Es ist völlig egal, welche Parteien regieren, solange sie ein gutes, solides Programm zusammenbringen, das Österreich aus diesem Loch herausbringt.
Nur die FPÖ hat auch im Wahlkampf jetzt nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, mein Bedenken gegen die FPÖ ist kein grundsätzliches. Ich habe kein Problem damit. Wenn die FPÖ ein gutes Regierungsprogramm zusammenbricht, dann soll sie regieren. Nur mein Verdacht ist, dass die FPÖ das wahrscheinlich nicht machen würde, weil die haben tatsächlich mit ihrem Festung Österreich-Programm und ganz viele ebenfalls Steuererleichterungen für arbeitende Menschen und, die sie versprochen haben. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir da ein großes Wachstumsprogramm draus basteln könnten, was die vorhaben. Weil wie man das demografische Problem mit einem Festung Österreich, wir wollen eigentlich niemanden von draußen herin haben, wie man damit ein Wachstum zusammenbringt, das irgendwie das Geburtendefizit auszugleichen vermag und den Fachkräftemangel auszugleichen vermag, das hat mir bisher noch niemand recht schlüssig erklären können. Also wie gesagt, es sollten die Parteien regieren, die ein solides Programm zusammenbringen, das unsere Wirtschaft wieder auf einen Wachstumskurs bringt. Das werden sie nicht allein schaffen, aber natürlich gibt es staatliche Voraussetzungen, die dafür geschaffen werden, die Fragen lösen können, wie lösen wir das gewaltige Bildungsproblem, das wir vor allem in den Städten haben, die den Klimapfad schaffen, einzuhalten und. Also Österreich, die Republik, steht einfach vor gewaltigen Herausforderungen, um es mit Rudi Anschober zu sagen, die nächsten Jahre werden entscheidend sein. Wir brauchen ein solides Programm, und ob das jetzt die FPÖ mit der ÖVP macht, die FPÖ mit der SPÖ macht, die ÖVP mit SPÖ und Neos macht, etc., ist eine Sekundärfrage. Es ist ein bisschen Luxus, den man sich da leistet.
Du sagst ja auch in deinem Buch zum Beispiel, dass du sagst, in einer Parteienlandschaft, wo die Großparteien immer kleiner werden und es gibt die nicht mehr, wird es an der Tagesordnung sein, dass es wechselnde Koalitionen gibt. Das ist aber vielleicht anstrengender, wie man ja jetzt auch sieht, sich da zusammenzuraufen, aber es ist natürlich machbar. Aber was es dafür braucht, ist einen Grundkonsens über alle Parteien hinweg. Ist der, glaubst du, angesichts der Krisen, die wir haben, erreichbar? Oder ist das, weil sich die alle gegenseitig im Weg stehen und dann doch immer irgendwie auf ihre Klientel schauen, eigentlich ein aus parteipolitischer Sicht gar nicht so einfaches Projekt, um das zu erreichen?
Ich fürchte, es geht uns noch ein bisschen zu gut und die Probleme sind noch nicht drückend genug, um diesen Grundkonsens über alle Parteien hinweg herzustellen. Dänemark und Schweden haben das geschafft, als sie kurz vorm Staatsbankrott standen, als ihr Staat einfach nicht mehr sanierbar schien. Ich hoffe eigentlich, dass es in Österreich nicht so weit kommt, dass wir irgendwann einmal von internationalen Geldgebern gesagt bekommen, na Leute, so billig bekommt ihr das Geld jetzt nicht mehr geliehen von uns, weil eure Wirtschaft keine Wachstumspotenzial mehr hat und so weiter. Und dann ist wirklich Feuer am Dach. Gescheit wäre es eigentlich jetzt, diesen Grundkonsens herzustellen, dass man mittelfristig ein ausgeglichenes Budget führen sollte. Das heißt nicht gar keine Schulden mehr, aber Schulden in einem vertretbaren Ausmaß, wo man sagen kann, okay, über das Wachstum werden wir die nächsten Jahre irgendwie drüber hinwegkommen. Und diesen Grundkonsens herzustellen, das wäre wunderbar. Momentan sehe ich wenige Anzeichen dafür, dass es das gibt. Da haben sich alle Parteien ein bisschen in ihre Fantastereien im Wahlkampf verlaufen. Jetzt wäre eigentlich an der Zeit, die Grundlagen zu schaffen für Wachstum und Stabilität, damit wir die nächsten Jahre wieder Politik machen können. Ich fürchte aber, dafür geht es uns noch ein bisschen zu gut und wir kriegen das Geld als Staat noch immer ein bisschen zu billig, als dass da die Probleme schon drückend genug werden.
Bevor wir aufs kommende Jahr oder das gerade begonnene Jahr zurückgehen, möchte ich einmal ganz kurz zurückfragen. Ich weiß, es ist immer schwierig, Journalisten dann so Einschätzungsfragen zu stellen, und ich habe dich auch nicht vorbereitet, aber wenn du das vergangene Jahr, diese Superwahl ja ansahst, was hast denn du gelernt, würdest du sagen, aus den Ereignissen und Wahlergebnissen?
Nun, die große Erkenntnis ist sicher dieses Zwei-Parteien-System, das Österreich jahrzehntelang, fast 70 Jahre geprägt hat, diese Dualität von SPÖ und ÖVP, von Sozialdemokraten und Bürgerlichen, die ist vorbei. Man kann jetzt sagen, okay, wann war das wirklich? War es schon 2016, als die beiden Bundespräsidentenkandidaten von SPÖ und ÖVP, Hunsdorfer und Kohl, jeweils nur ungefähr 10-11% der Stimmen bekommen haben? Ich glaube aber, 2024 ist tatsächlich das Jahr, wo das wirklich zu Ende gegangen ist. Bei der Europawahl im Juni haben zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik ÖVP und SPÖ keine Mandatsmehrheit gemeinsam mehr gehabt. Von 20 Mandaten haben sie gemeinsam nur mehr 10 gehabt. Bei der Nationalratswahl ist sich ganz knapp, genau mit einem Mandat Überhang ausgegangen, dass gemeinsam noch eine Mehrheit im Nationalrat hätten, ist aber nicht tragfähig natürlich. In der Steiermark hat zum ersten Mal außerhalb Kärntens die FPÖ eine Landtagswahl gewonnen. Es ist das erste Mal seit von 170 Landtagswahlen, die wir seit 1945 hatten, dass außer den Haider-Wahlen in Kärnten die FPÖ vorne ist und nicht ÖVP oder SPÖ. Das ist einfach das Jahr, in dem ein Machtsystem manifest zu Ende gegangen ist. Und ich glaube, das ist die große Erkenntnis. Und ich glaube, dieses Machtsystem wird auch nicht mehr zurückkommen. Wir werden das weiter beobachten, aber das ist, glaube ich, das große Learning. Und alles andere, 2024 war natürlich das Jahr, das für Amtsinhaber international ein ganz, ganz schwieriges und schlechtes Jahr war. Von den Konservativen in Großbritannien über die Demokraten in den USA, Modi in Indien, in Kontinentaleuropa sowieso überall. Machthaberinnen und Machthaber sind einfach abgestraft worden. Und das ist ja in einer Republik grundsätzlich was Begrüßenswertes. Man kann jetzt von den einzelnen Kandidaten viel oder wenig halten, aber grundsätzlich lebt ja jede Republik davon, dass an ihrer Spitze immer wieder Machtwechsel gibt. Und so gesehen kann man sagen, okay, wir sind in eine neue Phase unserer schönen, lieben, kleinen Republik Österreich eingetreten, wo es eben dieses Machtkartell von ÖVP und SPÖ, die zusammen eigentlich immer eine Mehrheit hätten bilden können, nicht mehr gibt. Okay.
Jetzt ist es so, jetzt will ich von Modi, hast du gerade gesagt, vom großen Indien, das haben wir nur gestriffen, zur kleinen Republik, und zwar noch eine Ebene kleiner, nämlich zur niederösterreichischen Gemeinderatswahl kommen, weil du natürlich alle Georg Renner-Kenner wissen, dass du aus Niederösterreich bist.
Ich erwähne das ja auch mal.
Du warst ja auch mal für die Presse Korrespondent, ja. Niederösterreich-Korrespondent, lebst in Wilhelmsburg.
Fantastisch.
Bei St. Pölten. Und vielleicht kannst du uns mal erklären, wieso diese Wahl, diese Gemeinderatswahl am 26. Jänner, eine Woche nach der burgenländischen Landtagswahl, eigentlich so spannend wird.
Naja, weil es für die ÖVP vor allem die sich einfach als die Bürgermeister- und Funktionärspartei im weiten Land versteht, einfach eine ganz essentielle Frage ist, können wir unsere Vormachtstellung da beibehalten? Trauen wir da keine Prognosen zu? Es gibt einfach keine verlässlichen Prognosen von 570 Gemeinden, die am 26. Jänner wählen. Das wissen wir nicht, aber natürlich liegt auch da nahe, dass irgendwie der Bundestrend die FPÖ begünstigen wird und der ÖVP eher schaden wird. Und
aber was macht denn die ÖVP, wenn das Land, das Bundesland Niederösterreich, noch blauer wird? Also sprich in diesem Fall, wenn es noch mehr Bürgermeisterwechsel gibt. In Wahrheit ist ja interessant, dass es ein Jahr nach der Landtagswahl in Niederösterreich ist, wo sich dann danach die Landeshauptfrau entschieden hat oder die Partei ÖVP entschieden hat, mit der FPÖ eine Koalition zu machen. Wenn es weiter blau wächst, würde das ja bedeuten, dass diese Teilnahme und die Einbeziehung der FPÖ eigentlich nicht viel gebracht hat.
Naja, es ist halt ein Regierungswechsel, das muss man relativ pragmatisch sehen. Man kann jetzt viel davon halten oder wenig davon halten, aber natürlich hat die FPÖ programmatisch einiges untergebracht in Niederösterreich. Zum Beispiel diesen Corona-Fonds, der ja nicht nur schlecht ist, sondern zum Beispiel auch psychische Schäden finanziert von Menschen, die unter der Pandemie irgendwie nachweislich gelitten haben. Das ist ja nicht nur diese Impfschäden-Suggestion, wo es praktisch keine gab oder verschwindend wenige Anträge gab und von denen auch nur die wenigsten medizinisch irgendwie belegt sind. Aber auf die Gemeinderatswahl hin, muss man natürlich sagen, ich glaube, die große Änderung wird weniger das Ergebnis sein. Ich vermute, dass die ÖVP in der überwiegenden Zahl der Gemeinden weiterhin Bürgermeister stellen wird, weiterhin stärkste Partei sein wird. Aber die große Änderung gegenüber letzten Jahrzehnten ist, ich glaube, das Tabu der FPÖ ist weg. Also dieser weit verbreitete Eindruck, ja, das ist irgendwie die Protestpartei und die Partei der Grantigen, die kein Programm haben. Dieser Nimbus oder dieses Tabu ist weg, dass man mit der FPÖ nichts machen sollte. Weil es gibt inzwischen, wir haben mittlerweile 5 Landesregierungsbeteiligungen in der FPÖ.
Aber das große Tabu im Bund ist natürlich noch da.
Ja, aber das betonen ja alle von Karl Nehammer abwärts, das ist ja nicht ein FPÖ-Tabu, sondern ein Kickl-Tabu.
Okay. Aber es könnte natürlich schon auch noch einmal den Effekt haben, das wäre jetzt die Frage, ich weiß, die Glaskugelfragen sind auch nicht sehr beliebt unter Innenpolitikjournalisten, aber ob jetzt der Ausgang dieser beiden Wahlen noch eine Auswirkung haben könnte auf die Regierungsverhandlungen. Wir wissen natürlich nicht, ob die bis dahin dann vielleicht endlich steht, aber für den Fall das nicht.
Ich glaube nicht. Das scheint mir sehr unwahrscheinlich, aus heutiger Sicht zu sagen, dass die ÖVP ihr Kickl-Tabu bricht und sagt, ja okay, jetzt, weil wir bei der Gemeinderatswahl so abgestraft worden sind, machen wir doch mit dir den Pakt. Ich glaube, das hat weniger politische als persönliche Gründe. Ich glaube tatsächlich, in der ÖVP gibt es niemanden, der mit Herbert Kickl eine Koalition will, und das hat sich Herbert Kickl über weite Strecken selber zuzuschreiben, weil wenn man Leute als Systemparteien bezeichnet und irgendwie die Verbrecher, die uns während Corona eingesperrt haben etc. etc., dann ist es kein Wunder, wenn niemand mit einem zusammenarbeiten will. In der Steiermark sehen wir gerade das Gegenteil, wo Mario Kunasek sich deutlich verbindlicher gegeben hat, deutlich gemäßigter gegeben hat, wo die ÖVP dann auf einmal gesagt hat, ja okay, wir machen dich zum Landeshauptmann. Ein bisschen in einer anderen Konstellation, weil dort die SPÖ wahrscheinlich auch bereit gewesen wäre, mit Kunasek zu kooperieren, aber dennoch, ich glaube eigentlich nicht, dass das ohne eine zwischengeschaltete Neuwahl und den Austausch des Personals in einer oder mehreren Parteien zu einer Koalition ÖVP, FPÖ oder FPÖ-SPÖ kommen könnte auf Bundesebene.
Aber jetzt frage ich dich nochmal zu Niederösterreich zurück, gerade weil du auch Steiermark erwähnt hast, was schon mit dem Einzug der FPÖ stark zu merken ist, ist diese Wertethematik, also dieses Gender in Gemeinden oder wie nennen Sie das?
Genderverbot im Landesdienst.
Im Landesdienst, genau. In Niederösterreich ganz speziell diese Wirtshausprämie für Speisekarten ohne ausländischen Bezug und so. Kopftuchverbot auch im Landesdienst und so Dinge. Das verändert schon ein Land, oder?
Ja, wobei die Wirtshausprämie gibt es zum Beispiel in praktisch derselben Ausgestaltung in Tirol schon seit Jahren, ohne dass es Aufregung gegeben hätte. Ich glaube, was tatsächlich sich geändert, und das Genderverbot hat Karl Nehammer im Bundeskanzleramt schon letztes Jahr verhängt. Also ich glaube eigentlich nicht, dass da große Werteunterschiede gibt. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad das ein bisschen Bizarre gerade in der Bundespolitik, dass ÖVP und FPÖ ja sehr, sehr weitgehende programmatische Überschneidungen haben, weil dieser Kampf gegen den Wokismus, wie man es auch immer nennen will, den hat ja nicht die FPÖ erfunden. Da ist ja die ÖVP ebenfalls als konservative Partei natürlich seit Jahren und Jahrzehnten draufgesessen.
Sie haben es nicht so genannt. Ja, wobei sie sich immer schwerer getan hat, es wirklich mit vollem Mund auszusprechen, weil sie dann immer die Sorge hatte, dass die bürgerlich-konservativen urbanen Menschen ihr dann davonlaufen.
Also ja, da hat alle sich drei Wähler, das wäre sicher sehr schrecklich gewesen für die ÖVP.
Naja, also ich meine, das ist ja schon auch ein Thema, oder? Dass die FPÖ mit weniger Nachdenken, ob sie wen vergrault, einfach voll in diese Richtung marschiert.
Natürlich, die FPÖ ist eine populistische Partei und hat damit leichter, einfach deftige Ansagen zu machen, von denen sie wahrscheinlich weiß, dass sie einen großen Teil davon nie umsetzen wird können. Da bleiben halt dann solche Symbolhandlungen wie das Verbot der Gendersprache im Landesdienst übrig, die toll finden kann oder sinnlos finden kann. Ich bin kein großer Fan davon, aber ich bin auch kein großer Fan der Gendersprache. Insofern ist es mir eigentlich egal. Aber wenn das die einzigen Änderungen sind, dann wäre es da wahrscheinlich kein großes Problem, ein Programm mit allen anderen Parteien zu machen. Das, was halt bei der FPÖ das Problem ist, ist, dass sie tatsächlich eine populistische Politik macht, die Dinge verspricht wie Festung Österreich, Null-Einwanderung, Remigration und whatnot, die sie nicht einhalten wird können. Und dass sie dabei keinen Plan hat, wie sie das in unserem etablierten und gewachsenen Institutionengefüge irgendwie umzusetzen vermag. Weil wir sind halt ein Teil der Europäischen Union, damit an europäisches Recht gebunden, völlig zu Recht. Wir sind halt eine föderale Republik, wo nicht absolut eine Bundespolitik alles entscheiden kann. Und weil es in diesem Gefüge einfach darauf ankommt, sehr, sehr lange Mehrheiten zu bilden, schrittweise Reformen umzusetzen und nicht den einen großen Schritt zu machen, wo dann auf einmal alle Migranten weg sind, weil das einfach unmöglich ist in diesem Institutionengefüge.
Aber ich weiß auch jeder, dass das nicht eben unmöglich ist, dass es auch nicht passiert. Also
das baut ja ein gewaltiges Enttäuschungspotenzial auf, wenn du das als Partei versprichst und dann plötzlich an die Macht kommst und dann merkst, hey, okay, die können das auch nicht umsetzen. Was passiert denn dann? Dann werden die Leute noch frustrierter. Darum ist es natürlich nicht klug, mit Populisten zusammenzugehen. Wolfgang Sobotka hat das vor zwei Wochen in einem Podcast mit mir auch gesagt. Ironischerweise, wer sich mit Populisten ins Bett legt, der wacht dann irgendwann in einem leeren Haus auf oder so. Weil man draufkommt, hey, okay, so einfach ist es halt nicht. Und das ist die große Gefahr in jeder politischen Ebene, wo Populisten an die Macht kommen, dass die dann auch nichts umsetzen können und dann noch einen größeren Zorn entwickeln, entweder auf die Partei oder das Institutionengefüge als Ganzes. Und das gilt es zu vermeiden.
Ich würde jetzt gerne noch von dir wissen, wir haben es am Anfang ein bisschen erwähnt, du hast dich ja vor 1,5 Jahren entschieden, als freier Journalist dich selbstständig zu machen, hast die kleine Zeitung, die deine letzte Station in einem Medienunternehmen verlassen. Wie ist denn deine Bilanz nach dieser Zeit als freier Journalist?
Ich genieße es sehr. Ironischerweise, liebe Hörerinnen und Hörer, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie eh schon Presseabonnentin, Abonnent sind. Sie sollten das weiterbleiben. Also wir Freien machen super Arbeit, aber es ist einfach wichtig, institutionelle Medien zu haben und die zu stärken. Und das können Sie am besten, indem Sie sie abonnieren, lesen, konsumieren und weiterempfehlen. Das gesagt haben, ich genieße es sehr und der Grund, warum es Leute wie mich immer mehr gibt, die irgendwie selbstständig für mehrere Medien arbeiten, für eigene Medien produzieren, ist einfach, dass die Redaktionen der etablierten Medien, der institutionalisierten Medien, Zeitungen, Sender etc. immer kleiner werden, weil es einfach den Wechsel im Geschäftsmodell gibt und es da eine gewisse Abschmelze gibt. Und da freut es natürlich viele Medien, wenn es da Leute gibt, die sie ins Sachbudget nehmen können, die sie bei Bedarf auch schnell wieder abbestellen können. Und das ist die Chance für selbstständige, freie Journalistinnen und Journalisten, weil es einfach immer mehr Medien gibt, die Bedarf haben für Leute, die schnell eine Geschichte gut, hoffentlich gut liefern können, die man aber nicht ins Personalbudget auf Jahre nehmen muss.
Ja, und es gibt Menschen, mehr Menschen wie dich, die das auch schätzen, einfach diese Freiheit zu haben.
Ja, nicht bei mir hat es ja ehrlicherweise auch
und ich weiß nicht, was
familiäre Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Und es gibt eine unglaubliche Freiheit. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es ja auch genossen, bei der kleinen Zeitung zu arbeiten. Ich habe mich vor allem damals aus familiären Gründen selbstständig gemacht, um mehr Zeit für die Familie zu haben und das besser vereinbaren zu können. Das hat sehr gut funktioniert. Und das gibt dann natürlich eine gewisse Freiheit. Und dieses freie Arbeiten macht mir sehr viel Spaß. Ich suche mir meine Themen selbst aus. Ich muss keine Pflichttermine besetzen und das ist sehr angenehm.
Und du machst jetzt seit einigen Wochen auch einen Podcast, der heißt Ist das wichtig? Wo ich auch nochmal hier an meine Hörerinnen und Hörer richten muss. Das hört sich so ähnlich an wie unserer, was wichtig ist, nicht zu verwechseln.
Bitte keine Klage.
Genau. Da erklärst du zum Beispiel, wieso die Gehälter des öffentlichen Dienstes steigen und ob die EU nun einfach das Rauchen im Freien verbieten wird. Ich glaube, die Tagline ist so quasi, du erklärst Politik für Menschen, die nicht täglich mit Politik zu tun haben.
Genau.
Was willst du denn damit erreichen mit diesem Podcast?
Die Idee kommt aus vielen Unterhaltungen mit meiner Familie. Also es war einfach oft der Fall, wenn ich aus meiner Arbeit in der Redaktion nach Hause gekommen bin und meine Frau mich halt so gefragt hat, hey, was war bei dir heute los? Habe ich halt zu erzählen angefangen, was uns in der Politikredaktion beschäftigt hat. Also der Dosko-Zell hat über die Randy Wagner gesagt, das und das und war. Und irgendwann hat mir meine Frau, die in einem völlig anderen Sektor arbeitet, gefragt, ja, das ist alles schön und gut, aber wer ist nun mal erstens der Dosko-Zell und zweitens, wie betrifft es uns? Hat das irgendeine Auswirkung auf unser Leben? Und ich glaube tatsächlich, dass vielen Menschen so geht. Ist das wichtig? Soll kein Podcast sein für die Leute, die eh alle neuen Landeshauptleute rückwärts deklinieren können. Also Sie als Presseleserinnen und Presseleser fallen da vielleicht eh schon raus. Ich glaube aber, dass es sehr viele Menschen da draußen gibt, die ein latentes Bedürfnis haben, ein bisschen politisch am Ball zu bleiben und zu wissen, was passiert. Aber jetzt weder die Zeit noch die Geduld haben, entweder jeden Tag Zeitung zu lesen, das Morgenjournal zu hören und was halt wir Leute tun, die mit der Politik jeden Tag zu tun haben. Und für die versuche ich jetzt dieses Produkt zu machen. Ist das wichtig?
Zweimal die Woche, glaube ich.
Zweimal die Woche, immer
Folgen.
Mittwochs und Freitags. Ja. Circa 10 Minuten. Letzte Folge war 15 Minuten, weil ich ein bisschen zu lang geworden bin. Aber das passiert halt. Und die Idee ist es wirklich, die Menschen abzuholen ohne großes Vorwissen. Das heißt, man muss halt in jedem Satz erklären, die EU ist ein Verein von 27 europäischen Staaten. Man muss erklären, der Nationalrat einfach nicht so hinwerfen, das Parlament macht, sondern der Nationalrat, das sind 183 Politikerinnen und Politiker, die wir alle paar Jahre wählen, die dann die Regeln für ganz Österreich festlegen und so weiter. Die Idee ist es, die Leute abzuholen, ohne großes Vorwissen. Subtitel ist Politik für Einsteiger. Ist das wichtig? Gibt's auf allen Podcast-Plattformen. Einfach googeln, eingeben auf Apple Podcasts, Spotify und so weiter.
Jetzt haben wir die Werbeanschaltung auch noch untergebracht, aber ich danke dir, dass du vorher auch gleich noch eine Werbeanschaltung für uns eingebaut hast, für die klassischen Medien.
Ich bin selber Presseabonnent, ich kann es sehr empfehlen.
Na, hoffentlich. Wir hatten in dieser Reihe, war da was, auch den deutschen Podcaster Kesra Berus zu Gast. Der ist, wenn du das versagst, der Kopf hinter dem Podcast Podcast Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen und ein paar anderen. Ja. Und ich habe mit ihm auch vor allem über diese Thematik Podcast Election Year gesprochen. Sozusagen hat das Medium Podcast tatsächlich einen Einfluss gehabt auf den Ausgang der US-Wahl und so weiter. Und er hat dann gesagt, er findet ja diesen Hype um Podcast jetzt ein bisschen übertrieben, weil es ist schon längst kein Hype mehr, weil die gibt es schon so lange. Und er findet vor allem, dass Podcasts, also er bezweifelt auch, dass man sagen kann, dass die Teilnahme von Trump bei Joe Rogan wirklich so einen Einfluss auf seine Wahl, auf sein Ergebnis hatte, wie das viele jetzt sagen. Aber er sagt, der Unterschied für ihn ist zwischen Mainstream-Medien, wie es jetzt zum Beispiel die Presse ist, und Podcasts von Independent Persons, wie du einer bist, liegt für ihn vor allem darin, dass Podcasts oft so Wohlfühlräume öffnen. Also es ist was, wo da geht man hin und man hört sich das gern an. Stichwort Joe Rogan. Ich habe mir dann gedacht, das ist natürlich ein sehr trauriger Befund für klassische Medien, oder?
Ja, ich meine, wir haben beide die Presselehrredaktion gemacht. Der Stefan Schöffel und der Peter Kautke damals, mittlerweile beide wahrscheinlich im Ruhestand, haben uns halt beigebracht, spannend ist eine Geschichte. Also irgendwas, was irgendwie Aufsehen erregt, was relevant und oder interessant ist. Und sehr oft steht hinter diesen Kriterien halt irgendeine Form von Konflikt, überbordender Kritik, wo man sagt, na, da ist irgendwas ganz Schreckliches passiert und so weiter. Und das ist halt die herkömmliche Medienlogik. Und ich finde das ja nach wie vor eine sehr gute Medienlogik. Das ist auch das, was wir an der FH nach wie vor unseren Studierenden beibringen und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein Bedürfnis gibt, auch nach Wohlfühlmedien. Das heißt jetzt nicht, dass man Politikerinnen, Politiker, wenn sie dann in einem Podcast vorkommen, du kennst es ja, einfach erzählen lässt und die dürfen dort schwafeln, was sie wollen. Kann, soll die schon kritisch hinterfragen, aber das Gute am Medium Podcast ist, wir kennen das alle aus unseren Statistiken, wenn jemand einmal anfängt, einen Podcast zu hören, hört er ihn in sehr vielen Fällen einfach auch zu Ende. Es ist nicht so wie bei der Zeitung, wo einfach man in jeder Zeile darum kämpfen muss, den Leser bei Laune zu halten und den mit irgendwelchen neuen Fakten oder interessanten Details am Lesen hält, sondern die Leute schalten den Podcast ein, beim Laufen, beim Putzen, beim Wäschesortieren ist mein Standardprogramm zum Beispiel, beim Pendeln und hören ihn dann, wenn da nicht irgendein ganz arger Bruch ist, in der Regel fertig. Und das gibt natürlich gerade in Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern die Möglichkeit, die einfach mal zu Wort kommen zu lassen. Das ist etwas, was klassische Medien weniger aus dieser Konfliktlogik heraus nicht können, sondern einfach, weil sie ständig um die Aufmerksamkeit des Lesers oder der Zuschauerin, des Zuschauers haben. Da hat man halt in der Regel immer die Fernbedienung in der Hand beim Fernseher und wenn das Interview Fahrt wird, schaltet man ab.
Ja, wobei ich will dich da auch kurz unterbrechen. Ich glaube schon, dass es auch darum geht, dass man immer von dieser vierten Gewalt, das ist natürlich ein völlig überhöhtes Bild, das sich die Medien selbst gegeben haben, aber von dieser Kontrollfunktionsseite kommen und man dann immer das Gefühl hat, man muss jetzt sehr kritisch den Politiker interviewen. Oder so wie Armin Wolf. Ich meine, es wäre seltsam, wenn man jetzt bei Armin Wolf, um das als Beispiel zu nehmen, der ZIP 2 den Politiker hätte und der würde dort einfach nur mal erzählen dürfen. Ja? Deswegen tue ich mir ja auch mit so Podcasts wie dem Joe Rogan so schwer, weil da kommt der Trump, darf da 1,5 Stunden oder ich weiß nicht wie lang reden. Das hören sich nachher 50 Millionen Menschen an und da kommt kein einziges kritisches Wort vor. Der erzählt einfach. Ja?
Ich meine, der Vergleich ist eben falsch. Ich finde, der Vergleich mit Joe Rogan ist nicht der Armin Wolf im Studio, sondern ich weiß nicht, ob du an das Format erinnerst, die Wahlfahrt. Wo der Hanno Settele, Politiker, glaube ich, einen ganzen Tag lang in ein Auto gesetzt hat und mit denen einfach beim Fahren von Wahlkampftermin zu Wahlkampftermin geplaudert hat und dann, sehr gescheit, dort die Szenen herausgeschnitten hat, die interessant und oder relevant für seine Seherinnen waren. Super Format. Und das ist einfach ein Format, das wirklich einen Mehrwert bietet, weil Politikerinnen und Politiker halt in unserer Medienwelt drauf gedrillt sind, in so einem kurzen Format wie in der ZIP 2 ihre Message unterzubringen. Und da musst du das konfrontativ machen, um sie irgendwie noch was rauszuquetschen, was für die Leser, für die Zuschauer relevant ist.
Ja, aber das Problem wird ja irgendwann einmal, wenn dann die Politiker sich ja dann irgendwann nicht mehr, also dafür entscheiden, wo nicht mehr hinzugehen, wo es unangenehm für sie wird. Trump ist ein gutes Beispiel. Der sagt, ich möchte keine Debates mehr machen, ich gehe nicht zur New York Times, ich was auch immer, ja. Und da sehe ich dann das Problem, wenn es nur mehr diese Wohlfühlräume gibt, wo ein Politiker, eine Politikerin das Gefühl hat, da werde ich mehr gehört und.
Ja, ich sehe das Problem, ist eher ein marktwirtschaftliches für die Medien, die dann von den Politikerinnen geschnitten werden. Nur in Wirklichkeit ist es ja nach wie vor möglich, die Politiker zu kritisieren. Es passiert dann halt nicht in einem Interview, sondern in einer Analyse zu ihrem Auftritt irgendwo anders und in einer Nachbesprechung. Also ich würde das ein bisschen entspannter sehen. Ich halte ja von Politikerinterviews inzwischen immer weniger, weil einfach dieses Problem ist, die sind einfach trainiert darauf. Da gibt es Medientrainerinnen, Medientrainer, die daraufhin drillen, ihre Botschaft unterzubringen, ganz egal, wie die Fragen sind. Und das macht für uns als professionelle Journalistinnen und Journalisten Interviews zu einem ein bisschen uninteressanteren Format. Wenn du es machst, musst du es halt wirklich so fokussiert machen und so hingetrimmt, dass du wieder deren Tricks countern kannst und so weiter. Und das finde ich aus einer professionellen Sicht nicht wirklich interessant.
Wie ist es dir gegangen bei deinem Gespräch mit Wolfgang Sobotka?
Na, da bin ich knife to a gunfight gekommen. Ich dachte eigentlich, dass er jetzt, wo er kein aktiver Politiker mehr ist, sondern nur mehr unter Anführungszeichen Präsident der ÖVP-Parteiakademie, der dort verantwortlich ist, Nachwuchsfunktionäre auszubilden, eher ein bisschen hintergründiger reden würde als vorher. Der Mann war jetzt, weiß nicht, 35 Jahre in der Spitzenpolitik. Zuerst in Niederösterreich, dann als Innenminister, dann als Nationalratspräsident. Der ist natürlich ein Vollprofi und ist da voll im, ich will nicht sagen Kampfmodus reingegangen, aber er hat halt sehr genau gewusst, was er macht und ist da nicht auf Gespräch reingekommen, sondern auf Interview. Und ich bin mit einem Messer zur Schießerei gekommen und habe mir gedacht, okay, jetzt reden wir drüber, was macht die ÖVP aus und so weiter. Und bin eigentlich, das ist jetzt schlecht, weil ich meine Auftraggeber bei ganz offen gesagt enttäuschen muss, aber ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Gespräch. Aber Sie können es nachhören, ganz offen gesagt, .simplecast.com. Geben Sie mir Feedback, ich freue mich.
Ja, genau, also geben Sie Feedback. Ich bin bei der Hälfte zugegebenermaßen irgendwann beim Kochen dann ausgestiegen. Schauen wir vielleicht die zweite Hälfte noch an, aber wir werden auch den Link zur Folge.
Du hast gekocht, wir haben nicht
ich
übers Kochen
gekocht.
Geredet.
Nein, aber ich habe euch zugehört beim Kochen. Und das ist ja eben das Witzige, dass man dann oft genau weiß, wo man etwas gehört hat, weil man sich so einbringt.
Ja.
Wir werden auf jeden Fall die Folge auch in die Shownotes stellen. Zum Schluss frage ich noch, 1. Jänner, erster Tag im Jahr, bist du eigentlich jemand, der sich Vorsätze macht? Ich meine, ich schätze dich eher nicht so ein.
Als Selbstständiger habe ich quasi einen Vorsatz oktroyiert bekommen. Die SVS, die unsere Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen, gibt einen Nachlass, wenn man bestimmte Gesundheitsziele erfüllt, zum Beispiel in meinem Fall abzunehmen.
Oho.
Dann kriegt man eine Ermäßigung auf den Selbstbehalt von 20 auf nur mehr 10% und nach ein paar Jahren sogar nur mehr 5%. Und deswegen habe ich den Vorsatz, meinen BMI unter einen bestimmten Wert zu bringen, den ich jetzt nicht öffentlich sage.
Okay.
Aber ich persönlich würde es nicht machen. Aber okay. Die SVS hat meinen Vorsatz gemacht und den halte ich natürlich ein.
Bis wann musst du das machen? Bis in dem
grundsätzlich
Jahr?
Open-End, aber es gibt eine klare Zahl, wo man hin sollte.
Und wie wird das überprüft? Kommt da einer und schaut?
Nein, es gibt eine gesunde Untersuchung, okay. Kann große Werbung dafür machen. Gesundheitszentrum der Selbstständigen, Nähe Hauptbahnhof, wirklich toller Service, kann ich sehr empfehlen, allen SVS-Versicherten, kostet nichts, gesunde Untersuchung, da kriegt man so ein Assessment von Ärztinnen und Ärzten, verschiedene Fachärzte und ein Allgemeinmediziner und die sagen einem eben, okay, rauchen tun sie eh nicht, Alkohol trinken ist auch keinen, wunderbar, Herr Renner, aber das mit BMI, da müssen wir dran arbeiten und frühestens 6 Monate später kann man eine Folgeuntersuchung machen.
Und dann gibt man das ab und dann kriegt man
dann kriegt man die Ermäßigung.
Bitte schau, das sind die Vorteile des Selbstständigen.
Das ist kein Vorteil, ihr habt überhaupt keine Selbstbehalte als Angestellte.
Das stimmt, aber wir können auch nichts einsparen, wir werden nicht motiviert abzunehmen und unseren BMI runterzutrainieren. Lieber Georg, wir werden auf jeden Fall sehen, wie es mit deinem BMI weitergeht und wann die neue Regierung steht.
Und wie es mit dem BMI weitergeht.
Dem BMI, genau, auch dem und wie es die zwei Wahlen jetzt im Jänner ausgehen werden. Ich danke dir jedenfalls fürs Kommen, wünsche dir viel Erfolg Folge im neuen Jahr und auf bald.
Danke für die Einladung und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein frohes neues Jahr.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Man merkt, Georg Renner ist ein ebenso geübter Podcaster. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich an dieser Stelle ein großes Dankeschön aussprechen. Das war unsere Reihe zum Jahreswechsel und wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern einen kraftvollen Start ins neue Jahr und ein 2025, in dem alles aufgeht, was Sie sich so vornehmen. Das Audioteam der Presse verabschiedet sich jetzt aber in eine kleine Winterpause. Wir sind ab 13. Jänner hoffentlich erholt und sicher wieder munter zurück. Wir freuen uns, wenn Sie in der Zwischenzeit verpasste Folgen von Was wichtig ist nachhören. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie da heute in den vergangenen Tagen oder in den vergangenen Monaten gehört haben, sagen Sie das gerne anderen weiter. Denn diese Mundpropaganda, also diese Word-of-Mouth-Marketing, das hilft uns am allermeisten weiter. Und sonst sage ich jetzt nur mehr, machen Sie es gut und auf bald.
War da was? Gespräche zum Jahresende.